Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
96 Freunde, der Hannover-Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Ja, wir haben Advent, aber das ist nicht der Grund, warum hier feierlich die Kerzen brennen. Hannover 96 hat den ersten Heimsieg der Saison eingefahren gegen Erzgebirge Aue und es ist natürlich auch bereits der zweite Sieg in Folge. Man kann fast von einem Traumstart für Kenan Kocak, den neuen Trainer der Roten, reden. Und darüber sprechen möchte ich auch, und zwar heute nur mit Dennis Draber, aber das nur ist gar nicht irgendwie, na, wie heißt es?
Despektierlich gemeint.
Dankeschön.
Hoffe ich zumindest, dass du das meinst.
Ja, genau das meinte ich, Dennis. Du bist nämlich mein treuer und verlässlicher Partner bei diesem Podcast und wir wollen einmal ganz genau darüber sprechen, was da eigentlich passiert ist gegen Aue. Natürlich erstmal zu Beginn. Hallo, Dennis.
Moin an alle Hörer. Und heute muss ich einmal vorwarnen, es geht heute um Zauberei und um Mystery. Wenn ihr U16 seid, schaltet ab diesen Podcast. Das ist nicht für Kinderohren geeignet.
Oder wenn ihr ein schwaches Gemüt habt, es wird richtig gruselig oder so. Keine Ahnung. Es geht um Verschwörungstheorien. Dazu mehr.
Verschwörungstheorien, blutige Wunden an Weiderns Kopf und viel, viel mehr.
Zu den Theorien äußern wir uns im zweiten Block. Aber mit Weidand hast du schon einen ziemlich guten Einstieg gefunden, finde ich. Für mich ist Henrik Weidand Spieler des Spiels. Für dich auch?
Absolut. Er hat es ja sogar in der Kicker-Elf zum Spieler des Spieltags geschafft. Und da war natürlich auch für mich Spieler des Spiels. Wobei man auch den Mikko Albornoz nicht außen vor lassen darf. Der hat ja mit seiner tollen Ecke auf den Kopf von Bakker dann erst dafür gesorgt, dass das 1:1 zustande gekommen ist. Aber Henrik Weidand, wie der durchhält mit dieser Wunde am Kopf, 90 Minuten die volle Distanz, bleibt Weidand auf dem Feld. Und derjenige, mit dem er da zusammengeprallt ist, der
Dennis Kempe.
Gute Kempe, Dennis Kempe, der musste schon in der 8. Minute raus. Ja, aber Weidand zieht durch, 90 Minuten, Hut ab.
Ja, er hat ordentlich geblutet, muss ich sagen. Also zwischendurch hat man schon gesehen, dass da durchaus noch eine rote Flüssigkeit aus seinem Kopf rauskam irgendwie. Ich hatte bei der einen Ecke sogar fast das Gefühl, dass er versucht hat, sich so hinzustellen, dass der Schiedsrichter nicht sehen kann, dass er geblutet hat. Hatte nicht funktioniert, er wurde dann rausgeschickt, weil Gegenspieler, die natürlich um sein medizinisches Wohlbefinden besorgt waren, den Schiri darauf hingewiesen haben, dass der Weidand doch ein bisschen blutet. Wie dem auch sei, erste Halbzeit von Weidand war vor allem von Blut geprägt. Die zweite, da war dann die Zeit angebrochen, wo er zu absoluter Topform aufgelaufen ist und genau das gezeigt hat, was wir alle von ihm erwarten. Ein Tor, eine Vorlage. Richtig, richtig gut.
Und die Vorlage mit dem Kopf, mit dem Bluten im Kopf.
Das stimmt. Das macht das Ganze ja quasi noch heroischer, würde ich sagen.
Ja, und als könnte es wirklich, das muss man erwähnen, der Genki Haraguchi, dass der noch so zu einer Topform hier bei uns in Hannover aufblüht, das hätte ich nicht mehr für möglich gehalten. Also wirklich nach dem 10. Spieltag war ich so weit zu sagen, das war der größte Fehlkauf nach Jonathas, den Horstheld hier gemacht hat. Aber Genki Haraguchi, er beweist es uns, dass er es kann. Zweites Tor jetzt unter Kenan Kocak. Er blüht hier richtig nochmal auf bei uns in Hannover, hat jetzt fast anderthalb Jahre Anlaufzeit gebraucht, aber jetzt scheint er in einer Form zu sein, in der er uns richtig weiterhilft. Freut mich total.
Wenn wir gerade von Spielern sprechen, die alle so richtig aufblühen, dann sollte man vielleicht, und ich habe es eingangs schon gesagt, den neuen Trainer nicht außer Acht lassen. Durch die Verpflichtung von Kenan Kocak und das, was er seit seinem Amtsantritt vor ein paar Wochen hier schon bewirkt hat, also das scheint ja wirklich der Auslöser dafür zu sein, dass es mit 96 wieder bergauf geht.
Ja, absolut. Ich habe hier dieses Interview gelesen, gerade im Sportbuzzer mit Marvin Duksch geführt. Und auch wenn Marvin Duksch den Namen Mirko Slomka nicht in den Mund nimmt, zwischen den Zeilen kann man gefühlt in jeder zweiten Antwort so einen Vorher-Nachher-Vergleich bei Marvin Duksch raushören. Wenn Marvin Duksch sagt, dass das Training vorher ja eine schlechtere Qualität hatte als das Training jetzt, dass jetzt wirklich jeder Spieler sich aufs Neue beweisen muss, dass der Trainer auf die Spieler eingeht, mit ihnen über ihre Stärken und Schwächen spricht. Es schwingt immer so ein bisschen zwischen den Zeilen mit, das hat der Trainer davor mit uns nicht gemacht. Und offenbar, ja, Verdienst von Kenan Kocak, dass er auch einen Marvin Ducksch, der jetzt ja wirklich in den ersten Spielen uns nicht positiv in Erinnerung geblieben ist, vielleicht auch irgendwie wieder zur alter Form dann zurückhelfen wird.
Ja, ich habe ja in den vergangenen Wochen schon immer mal wieder gefragt, die Gäste hier im Podcast, was sieht man eigentlich schon von Kenan Kocak? Und ganz oberflächlich betrachtet kann man, glaube ich, feststellen, dass wir nach langer, langer Zeit mal wieder auf ein 4-2-3-1-System umgestellt haben, wobei ich jetzt bereits Tim Block im Kopf habe, der mir lautstark ins Ohr flüstert, das hat doch aber mit der Spielweise wenig zu tun. Und da hätte er auch recht, wenn er hier wäre und das sagen würde. Aber ich habe schon das Gefühl, so langsam kommt ein wenig die Spielidee von Kenan Kocak durch.
Ja, das kann man so sagen. Also Kenan Kocak ging es ja vor allem darum, erstmal für Stabilität zu sorgen. Die Mannschaft zu stabilisieren, dafür zu sorgen, dass einer für den anderen kämpft, auch den Extrameter geht. Wenn irgendjemand der Mitspieler einen Fehler macht, dass man dann gemeinsam versucht, diesen Fehler wieder auszubügeln und dass am Ende wirklich der 90 Minuten jeder Spieler so platt ist, dass er nicht mehr gerade stehen kann. Und es gibt noch, keine Frage, ganz, ganz viel zu verbessern und dran zu arbeiten. Wenn ich mir die Laufleistung anschaue, wir sind jetzt 109 Kilometer gelaufen gegen Aue, war ein großer Kampf, aber 109 Kilometer, das ist kein Spitzenwert, das ist tatsächlich unteres Mittelfeld, das ist ein ganz normaler Laufleistungswert, nichts Besonderes. Wenn ich mir anschaue, wie viele Pässe ankommen, gegen Pauli waren 70%, gegen Aue waren 76%, das sind komplett unterirdische Werte. Da besteht also noch ganz viel Potenzial, was man rausholen kann, Laufleistung, Pässe und so weiter. Und Kenan Kocak, das finde ich das Sympathische an ihm, der spricht diese Themen auch hinterher in der Pressekonferenz an. Ich war bei der Pressekonferenz gegen Pauli am Millerntor dabei, im Stadion am Millerntor, und da hat Kenan Kocak tatsächlich sehr, sehr negative Töne, fand ich, schon angeschlagen. Also er hat trotz des Auswärtssieges, des lang ersehnten Sieges, auch mal zu Null, ist er gar nicht reingekommen in irgendwelche hohen Lobestöne, sondern hat aufgezählt, was aus seiner Sicht noch besser laufen muss.
Ja, es war der dreckige Sieg, den wir schon lange gebraucht haben. Also mit Betonung auf dreckig.
Gegen Pauli meinst
ja,
du?
Ja,
ja, das 1-0, genau, richtig. Ja, dreckig war es ja jetzt auch beim 3-2 gegen Aue, aber das war wirklich, ja, gegen Pauli halt ein Tor geschossen und danach 80 Minuten lang irgendwie den Sieg nach Hause geschaukelt. Ja, und jetzt gegen Aue, das steigerte sich ja zum Ende hin, also zwei eigentlich komplett entgegengesetzte Spielläufe.
Ja, aber da hatte ich schon ein bisschen mehr das Gefühl, dass da schon das, was Kocak fordert, auch bei der Mannschaft zu sehen ist. Jedenfalls denke ich mir gerade so, ich muss immer wieder an die PK vor Saisonbeginn mit Mirko Slomka zurückdenken, wo gesagt wurde, ja, wir wollen manchmal ein bisschen so spielen wie Liverpool oder so. Mein Eindruck ist, 96 ist unter Kenan Kocak näher dran, als es das unter Mirko Slomka jemals war.
Ja, viel weiter weg ging ja auch nicht.
Das stimmt. Allerdings muss man natürlich immer dazu sagen, es ist auch viel jetzt durch Standardsituationen und so zustande gekommen und es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber unter dem Strich stehen jetzt zwei richtig wichtige Siege, die so ein wenig auch den Anschluss nach oben sichern. Also wichtiger hätten diese 6 Punkte aus den vergangenen 2 Spielen, glaube ich, nicht sein können.
Aber Anschluss nach oben, Christian, da muss ich mal ganz kurz einschreiten. Für mich ist es eher Absicherung nach unten. Auch wenn es traurig ist, weil ich mir wünschen würde, dass wir mal nach oben blicken könnten. Aber für mich ist es tatsächlich erstmal wichtig, dass wir keine Abstiegssorgen mehr haben müssen diese Saison. Leider, so traurig es ist, denn wir müssten eigentlich, wir sind Hannover 96, wir müssen ganz, ganz oben mitspielen mit unserem Kader, mit unserem Marktwert. Aber leider richtet sich für mich der Blick irgendwie diese Saison immer noch mehr nach unten als nach oben.
Ja, wir sind jetzt 6 Punkte von Platz 4 entfernt und 9 Punkte vom zweiten Platz, wobei da schon noch eine krasse Tordifferenz mit bei ist zum HSV. Die haben plus 17, wir stehen immer noch bei minus 7 Toren, was die Tordifferenz angeht. Die Defensive vom Anfang der Saison lässt grüßen. Aber ich finde, also es ist jetzt, wir haben nächste Woche die Hinrunde um, alle 17 Spiele absolviert und dann hat man irgendwie so eine Differenz von 6 oder 9 Punkten oder so nach oben Richtung Aufstiegsplatz. Es ist noch nicht verloren, es ist noch nichts verloren. Es ist alles noch möglich. Wenn man eine gute Rückrunde spielt, kann man noch viel erreichen. Also,
glaubst du wirklich? Ist das deine feste Überzeugung?
Ich sehe halt nur die Zahlen und die Punktezahlen vor mir. Und ich denke mir, es ist halt schon noch möglich. Es ist noch eine ganze Menge an Spielen zu spielen und dass 9 Punkte Differenz zu irgendwem aufgeholt wurden, das ist jetzt wirklich kein Wunderwerk. Das ist schon alles schon mal vorgekommen. Da, also wenn man sehr optimistisch sein möchte und ich habe mich dafür entschieden, dann kann man sagen, der Anschluss nach oben ist noch nicht verloren.
Uiuiuiui, ja, du beginnst ja hier schon fast schon wieder zu träumen, lieber
ja,
Christian.
Ja, ich weiß.
Aber passt ja zum Interview von Marvin Duksch, er sagt auch, ich bin ja ein Träumer, so wird er hier im Sportbuzzer zitiert. Und tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, auch wenn er das Wort Aufstieg nicht in den Mund nimmt, aber ganz am Ende letzte Frage, natürlich kennen wir auch alle unseren aktuellen Tabellenstand. Aber das ist mein Traum, da versuche ich die Jungs mitzuziehen und werde alles dafür tun. Mit 2 Siegen hintereinander bist du noch dieses Jahr ganz oben dran.
Ja, warum sollte man den Jungs ihre Träume versauen oder verbieten oder irgendwas? Ist erst die Hälfte der Saison gespielt, nächste Woche, und wer weiß, wie das am Ende aussieht. Also das wird nicht unspannend werden, die Rückrunde für 96. Ich blicke da auch nicht, ja, ganz ohne Zuversicht drauf oder um die doppelte Verneinung wegzunehmen. Ich bin eigentlich schon recht zuversichtlich, jetzt unter Kenan Kocak, was die nähere bis mittlere Zukunft von 96 angeht.
Aber ich warne echt davor, also wir müssen echt die Dinge realistisch sehen. Wir haben jetzt zweimal gegen Pauli und gegen Aue gegen mittelklassige Gegner gewonnen und mit viel Glück, das muss man sagen. Also wenn Lindenmeiner diesen Geistesblitz gegen Pauli nicht gehabt hätte, dann wäre da nie und nimmer irgendwie vorne ein Tor entstanden. Und gegen Aue, okay, ja, die Jungs haben sich das natürlich verdient, diesen 3-2, die haben sich selbst, dieses 3-2, das haben sie, ja, sie haben sich selbst belohnt, aber das war natürlich auch in der 90. Minute, dass das Ding dann noch fällt, ist jetzt auch ein bisschen Glück dabei, muss ich sagen. Und wenn dieses Handspiel von Bakalorz da beim Stand von 1-2, wo wir zurückliegen im eigenen Strafraum, wenn der Videoschiri in Köln da gerade am Kölsch genippt hat und auf die Idee kommt, ich pfeife doch jetzt mal Handelfmeter, dann ist das Spiel verloren. Also man darf jetzt diese beiden Siege, so schön sie sich auch anhören, wirklich nicht zu hoch hängen.
Dennis, ich wollte noch einmal ein wenig ins Detail gehen mit dir, nämlich auf einzelne Spieler eingehen. Im Vorfeld hatten wir viel über die Innenverteidiger gesprochen, weil wir dachten, Anton könnte echt noch ausfallen und das könnte kritisch werden. Da hat sich herausgestellt, das war kein Problem. Aber einer, der anscheinend gerade sehr wichtig für uns ist oder sein könnte, ist möglicherweise der von einer Verletzung zurückgekehrte Lindenmeiner. Wie hat der dir in den vergangenen 2 Spielen gefallen?
Gegen Aue tatsächlich gut, gegen Pauli war er natürlich überragend durch diese Einzelaktion. Aber es war jetzt nicht so, dass Lindenmeiner deshalb seinen Marktwert von heute auf morgen durch diese beiden Spiele verdoppelt hat. Also ich habe jetzt gerade nochmal im Kicker nachgeschaut, der Kicker gibt ihm sogar nur die Note 4 für das Spiel gegen Aue. Ich habe ihn tatsächlich besser gesehen, weil er immer wieder vorne für Gefahr gesorgt hat mit seinen Aktionen. Und gegen Pauli, ja, dass er sich einfach diesen Mut herausnimmt, da diese Einzelaktion in der, ich glaube, 7. Minute war es, nach vorne zu starten. Dass diesen Mut, den hätte sich wohl kein anderer Spieler im aktuellen 96-Kader herausgenommen. Deshalb nochmal nachträglich, auch wenn es jetzt schon 2 Wochen her ist, ein großes Kompliment dafür, weil er offenbar ein Spieler ist, einer der ganz wenigen Spieler bei uns im Kader, der auch mit einer Einzelaktion das Spiel entscheiden kann.
Ja, worauf ich ein bisschen hinaus möchte mit der Aussage, ist ja, auch wenn er jetzt gegen Aue vielleicht nicht das Überspiel gemacht hat, mit ihm ist vielleicht auch einfach so ein bisschen Qualität auf den Platz zurückgekehrt. Und auch wenn man das in irgendeinem bestimmten Spiel wie jetzt gegen Aue nicht super stark erkennt, weil er ein super krasses Spiel machen würde oder 1000 Einzelaktionen hat, vielleicht zählt am Ende des Tages ja wirklich auch so ein wenig die kumulierte Qualität auf dem Platz. Und ich glaube, durch seine Rückkehr aus der Verletzungspause haben wir ein Stückchen mehr davon.
Das auf jeden Fall. Kann man so stehen lassen, solange wir ihn nicht wieder zum Mini-Messi hochhypen, wie das irgendwie mal vor einiger Zeit gemacht wurde. Viel zu hoch, diese Vergleiche. Das ist ein toller Junge, der muss sich aber echt noch entwickeln. Der hat das Potenzial, ist aber noch super jung und darf jetzt vor allem nicht durch Verletzungen zurückgeworfen werden. Deshalb, ich bin einfach froh, wenn er jetzt erstmal verletzungsfrei bleibt, konstante Spiele macht, regelmäßig Einsatzzeiten bekommt. Und dann schauen wir weiter.
Und die zweite Personalie, die ich noch ansprechen wollte, war unser Captain Marvin Bakerlords, darf wieder auf dem Platz stehen, und zwar regelmäßig, und zwar in der Startausstellung. Unter Mirko Slomka hatte er das zuletzt ja nicht mehr geschafft. Jetzt, das hat Marvin Duksch auch im Interview mit dem Sportbuzzer gesagt, soll er auf dem Platz den Stabilisator spielen. Wie gut ist das Marvin Bakerlords jetzt gegen Aue gelungen?
Ja, Bakerlords, da scheiden sich ja die Geister dran. Ich glaube, wir haben wirklich ja jede Folge hier das Thema Bakerlords auf dem Tisch, seit wir Anfang der Saison unseren Podcast hier machen.
Ich glaube mittlerweile nicht mehr tatsächlich. Also wir hatten paar Folgen.
Vielleicht hatten wir mal ein, zwei Folgen nicht. aber nichtsdestotrotz, also man muss erstmal festhalten, er hat das gegen Aue sehr, sehr ordentlich gemacht. Er stand gegen Aue natürlich auch absolut brutal im Mittelpunkt. Erst macht er dieses grandiose Tor nach Ecke von Albornoz, setzt er sich da wunderbar gegen den Hochscheid, heißt dieser Spieler, ne, dieser komische Spieler, durch. Der Hochscheid, der jammert da noch hinterher so ein bisschen rum, dass Bakerlords ihn da angeblich gefoult habe. Na ja, so ist der Schiri zum Glück nicht drauf eingegangen.
Ein Knie auf der Schulter.
Komm, das war ein normales Zweikampfverhalten.
Ich beschwere mich
da nicht. Macht der Bakker richtig gut und köpft das Ding rein mit voller Wucht. Ja, und dann beim Eigentor, jetzt kann ich drüber lachen zum Glück, weil es ja nicht spielentscheidend war.
Das war der Rückstand aber erstmal. Also das war der sehr, sehr bittere Rückstand in dem Moment.
Der wiederholte Rückstand wieder, genau, richtig. Ja, und wirklich kurioser Slapstick. Jetzt kann man natürlich diskutieren, muss der Zielerbacker da nicht irgendwie ein lautes Kommando von hinten geben, dass er den Ball sich holen will. Also Zieler ist ja rausgerückt, deshalb konnte ja Backers Kopfball erst überhaupt sich über Zieler ins Tor senken. Ich glaube, da also zu 30% geht das Tor auch mindestens auf Zielers Kappe. Nicht nur ein Eigentor von Bakerlord, sondern eben auch Zieler muss da irgendwie die Kommunikation ein bisschen anschieben. Ja, und zum Glück eben.
Da wissen wir aber auch vielleicht nicht unbedingt, ob da wirklich es gar keine Kommunikation gab oder ob da doch irgendwie ein Zuruf war oder ob es ein Missverständnis war, schwer zu sagen.
Tatsächlich hatte Bakerlords hinterher im Interview gesagt, so ein Kommentar von wegen, dann muss er mich zur Not wegschubsen.
Ach so.
Hatte Bakerlords nach dem Spiel gesagt. Also offenbar hat zumindest Bakerlords keine Anweisung erreicht. Also entweder war Zieler sehr leise oder er hat gar keine Anweisung gegeben.
Bevor wir die Tür hinter diesem Block zumachen, vielleicht noch ein kurzes Wort zu Zieler. Denn hier meine kontroverse Meinung. Ich finde nämlich, dass man Zieler komplett von Schuld freisprechen muss, was das erste Gegentor angeht, ganz am Anfang der Partie. Diese verunglückte Flanke, die sich in den langen Winkel gesenkt hat. Ich habe das Tor mir eben nochmal angeguckt und ich sehe da, auch wenn es unglücklich aussieht, echt keine Schuld bei Zieler. Der steht da, wo er stehen muss, wenn er eine Flanke erwartet und abfangen möchte. Und der Ball hat sich echt so krass hinten noch runtergesenkt. Das war einfach sau schwierig und ich mache ihm da echt keine Vorwürfe.
Tatsächlich möchte ich ihm da auch keinen Strick draus drehen. Er sieht halt einfach super, super unglücklich aus in der Situation. Aber ja, da kann man auch nicht wirklich erwarten, dass da der Strauß ja diese Flanke, der will ja flanken, der will ja nicht abschließen. Das finde ich, sieht man ziemlich gut. Und ja, dass sich das Ding dann so unglücklich über Zieler da ins Tor senkt. Man muss auch dazu sagen, da waren ja zwei Gegenspieler bei Strauß dabei, dass der da überhaupt den Ball irgendwie reinbringen kann, Flanken schießen, dass da diese beiden Gegenspieler es nicht schaffen, Strauß da dran zu hindern, da irgendwas mit dem Ball zu machen. Das ist eigentlich der Fehler. Also da möchte ich auch Zieler beim ersten Gegentor so ein bisschen rausnehmen. Da sieht er halt super unglücklich aus, sieht nach Slapstick hinterher ein bisschen aus, ist es aber unterm Strich nicht. Ich glaube, viele Torhüter hätten da schlecht ausgesehen. Also an diesem Tor würde ich jetzt nicht wieder die Diskussion Zieler oder Esser aufmachen.
Bitte nicht.
Wie gesagt, beim zweiten Gegentor war das mit Zieler und Bakalorz etwas tatsächlich unglücklich und da sehe ich auch so ein bisschen das Verschulden bei Zieler. Aber war ja zum Glück alles nicht spielentscheidend.
Das ist vollkommen richtig. So, Dennis, gleich geht es bei uns um Bochum und um Verschwörungstheorien und ein bisschen um Peter Neururer. Lass uns kurz uns zurückziehen und einen vorweihnachtlichen Tee trinken und in ein paar Momenten hören uns die Hörer dann wieder.
So, und während du dir deinen Tee einschenkst, höre ich mir jetzt gerade nochmal eine Sprachnachricht an von André. Der hat mir nämlich vorhin mal so eine Nachricht durchgegeben. Du erinnerst dich vielleicht, Christian?
Ja.
Wir hatten doch mal diese XXL-Ausgabe gemacht über Mirko Slomka. Soll Slomka gehen oder soll er bleiben?
Genau.
Da hatten wir 8-9 Meinungen von unterschiedlichen 96-Fans. Wie hältst du es mit Slomka?
Ach, und da hatte André was ganz Kontroverses gesagt.
Ja,
hatte.
Ganz kontrovers. Da musste ich auch so ein bisschen erstmal schlucken. Da meinte er nämlich, ich schaue mir Spiele von 96 nicht mehr an. Es macht mir keinen Spaß mehr. Ich schaue mir höchstens noch die Zusammenfassung bei Dazn an, aber auch nur, wenn Hannover 96 ein Tor schießt, was ja quasi damals nicht mehr vorkam. So, und jetzt habe ich mal den André gefragt heute Nachmittag, macht es dir wieder mehr Spaß? Schaust du denn jetzt wieder die 96-Spiele?
Das ist die wichtigere Frage nämlich.
Das ist die viel wichtigere Frage. Lass uns doch mal reinhören. Grüße an André an dieser Stelle. Vielen lieben Dank für deine Nachricht, was André dazu gesagt hat.
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Nun ja, der Trainerwechsel hat bei vielen ein paar positive Emotionen hervorgeholt. Auch die Ergebnisse der letzten drei Spiele stimmen. Dennoch schaue ich mir Hannover 96 nur noch heimlich und ohne es an die große Glocke zu hängen an. Ich bezahle jedoch nicht mehr für Sky. Ich habe meinen Vertrag gekündigt. Ich werde auch auf absehbare Zeit nicht mehr ins Stadion gehen und dort Geld hinzutragen, sondern ich werde erstmal gucken, wie die Entwicklung der Mannschaft weitergeht. Erfreulich ist, dass wir, wenn wir es schaffen, die nächsten Spiele auch noch erfolgreich zu gestalten und dann sogar vielleicht gegen Stuttgart dreifach punkten können, durchaus wieder realistische Möglichkeiten haben, auch mal nach oben in der Tabelle zu gucken. Auf der anderen Seite muss der aktuelle Blick trotzdem immer noch nach unten gehen. Und das ist etwas, was ich immer deutlich gemacht habe, auch bei euch, was ich einfach so nicht hinnehmen möchte und nicht hinnehmen kann. Hannover 96 muss mehr zeigen, muss mehr leisten. Im Moment passen die Ergebnisse ja. Die Qualität des Spiels passt noch lange nicht. Ich sehe immer noch sehr, sehr viele Baustellen. Oh, aber vielleicht haben wir aktuell etwas mehr Glück als zuvor. Und vielleicht können wir durch diese Erfolgserlebnisse dann am Ende dazu kommen, auch wieder etwas mehr Qualität auf den Rasen zu bringen und vielleicht die Schwäche der anderen Mannschaften, von Hamburg angefangen, abwärts auszunutzen, um die Saison doch noch irgendwie positiv abzuschließen. Obwohl, positiv bedeutet für mich aufsteigen. Und selbst ich als Optimist glaube daran noch lange nicht.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Julius Eid macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
96 Freunde, der Hannover Podcast. Jetzt geht es um Verschwörungstheorien, wobei vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Sprachnachricht vom André. Also, habe ich das jetzt richtig verstanden? Er guckt wieder Spiele, aber nur heimlich?
Ja, es scheint noch so, als ob er wirklich dem Ganzen nicht glaubt. Vielleicht, dass es ein Traum ist. Hm. Übrigens Traum, Albtraum. André fällt mir ein, der kommt da ja aus der Nähe von Detmold. Das liegt wiederum in der Nähe von Bielefeld.
Ja.
Und Christian, sagt dir Bielefeld-Verschwörung, sagt dir das etwas?
Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Also was ist dieses Bielefeld? Ich weiß nicht, was ist das?
Das ist die große Frage, aber ganz ehrlich, Bielefeld-Verschwörung, das ist sowas von 90er. Ich habe für dich heute die Bochum-Verschwörung. Ja, also, die Bochum-Verschwörung, tatsächlich.
Oh, Dennis, mit dieser Überleitung wirst du aber für keinen Moderatorenpreis nominiert, glaube ich.
Verdammt, das war doch meine Absicht.
Komm, erzähl.
Die Bochum-Verschwörung, willst du sie wirklich hören? Ich habe sie mir heute Nachmittag ausgedacht.
Nein, will ich nicht hören, aber es ist ja gewissermaßen mein Job, darum halte ich es aus.
So. Ich fange an. Alle Wege führen nämlich am Anfang nach Zypern. Und wer ist gerade entlassen worden auf Zypern?
Unser Freund, der Herr Thomas Doll.
Thomas Doll, ganz genau. Der war ja Trainer bei Nikosia. Und Stichwort Thomas. Na. Kennst du einen Stürmer, der auch Thomas mit Vornamen hieß bei Hannover 96? Ich meine nicht Thomas Bredaric. Es gab da noch so einen anderen Thomas. Tipp, das ist schon so 10, 12 Jahre her. Der war mal Torschützenkönig.
Ah, Thomas Christiansen.
Thomas Christiansen, ganz genau. Der war vor Thomas Doll Trainer bei Nikosia. Thomas Christiansen, ja. So, Thomas Christiansen wiederum, der war ja mal Stürmer bei Hannover 96 der war auch Stürmer beim VfL Bochum, nämlich dort wurde er Torschützenkönig. Ah. Und Thomas Christiansen, der hat seine Karriere beendet bei Hannover 96. Und wer war Trainer bei Hannover 96, als Christiansen seine Karriere beendet hat? 2006, es war Peter
Neururer.
Neururer. Ganz genau, richtig. Peter Neururer, ja, der ja auch schon ganz viel bei Bochum zu tun hatte, da öfters auch mal Trainer war. Ja, Peter Neururer, der wurde übrigens damals geholt von einem Manager, der sagt ja jetzt wahrscheinlich nichts, Christian, Ilja Kencik.
Doch, natürlich.
Ilja Kencik.
Den hab ich doch noch mitbekommen. Ist der jetzt der nicht, hat ist damals, der jetzt nicht, war der nicht irgendwie bei Bochum jetzt oder so?
Der ist bei Bochum. Der ist zurzeit dort irgendwie im Sportvorstand für das Thema Finanzen der verantwortliche Manager. Ilja Kencik ist tatsächlich bei Bochum. Und das, obwohl er damals eine denkbar schlechte Figur bei Hannover 96 abgegeben hat. Ich weiß noch, Ewald Lien, was hat der geschimpft über Ilja Kencik hinterher? Ich habe dann vorhin einen Hatz-Bericht nochmal rausgesucht. Ewald Lienen stellt dem damaligen Manager Ilja Kencik ein verheerendes Zeugnis aus, heißt es dort in dem Hatz-Bericht. Er beschreibt ihn als integranten Charakter, der nur auf eigene Faust agierte und ausgewählte Medien für seine Zwecke benutzte. So heißt es wörtlich in dem Hatz-Bericht. So, Ewald Lienen, der wurde gefeuert damals von Ilja Kencik.
Wo genau in deiner Bochum-Verschwörung sind wir gerade? Sind wir schon bald am Ziel oder?
Es dauert noch etwas. Der Kreis schließt sich am Ende, wirklich, ob ihr es glaubt oder nicht. Also beruhigt. Wir haben jetzt den Bogen geschlagen. Thomas Doll, Thomas Christiansen, Peter Neururer, Ilja Kencik, Ewald Lienen. Und Ewald Lienen, einer der am meisten unterschätzten Trainer tatsächlich, meiner Meinung nach, den wir bei Hannover 96 in den letzten 20 Jahren hatten, der hat ja damals echt tolle Spieler geholt. Spieler wie Michael Tarnath oder eben auch Robert Enke. Und wir alle wissen, Robert Enke hat sich in der Saison 2009, 2010 das Leben genommen, war an Depressionen erkrankt und in dieser Horrorsaison 2009, 2010, das letzte Spiel.
Oh.
Mai 2010.
Jetzt sag nicht, auswärts. Jetzt sag nicht, das ist das, worauf du hinaus möchtest.
Das ist das, worauf ich hinaus möchte.
3-0, war auswärts. 3-0 in Bochum gewonnen war das,
3-0
oder?
Gegen Bochum in Bochum, ganz genau.
Wow.
Und da schließt sich jetzt so langsam der Kreis, nämlich tatsächlich, wir sind damals drin geblieben in der Liga durch dieses legendäre 3-0 gegen Bochum. Bochum musste runter in die zweite Liga und seitdem sind sie in der zweiten Liga nie wieder hochgekommen.
Weißt du was? Oh Gott, nein, ich hatte jetzt fast was Dummes gesagt, denn ich hatte fast gesagt, wenn wir da schon gewusst hätten, was danach noch alles kommt, dann hätten wir auch vielleicht einfach absteigen können, aber ich habe kurz vergessen,
dass
noch ein paar Europa-League-Jahre dazwischen waren und die will ich mir ja nun wirklich nicht ersparen, von daher alles
nein,
gut.
Man muss auch einfach mal tatsächlich jetzt schließen wir die Folge Galileo Mystery wieder und kommen zu ernsten Themen zurück. Dieses Spiel damals, dieses 3-0 Auswärtsspiel gegen Bochum, also diese Saison, die wir durchlebt hatten, das war wirklich für mich persönlich die emotionalste Saison, die wir je bei Hannover 96 hatten, durch den Tod von Robert Enke, durch diese tiefe Katastrophe sind wir dann ja auch wirklich lange unten reingerutscht in den Tabellenkeller und es hat alle Spieler, alle Menschen im Umfeld von Hannover enorm seelisch belastet, was vor sich ging.
Ich hätte
und dann
auch
ganz am Ende der Saison, ja Christian, du hattest damals.
Ich hätte auch damals, ich war noch recht jung, aber ich hätte damals, ich weiß noch, ich habe nicht daran geglaubt, dass es noch irgendwie auswärts geht, vor allem nach dem Spiel mit zwei oder drei Eigentoren oder was auch immer das war, gegen Gladbach.
Drei Eigentore gegen Gladbach, genau,
da,
ja.
Und das alles ist da ja gekommen und ich hätte einfach nie im Leben gedacht, dass es am Ende noch so ausgeht, wie es ausgegangen ist, gegen Bochum und mit dem Klassenerhalt. Wobei, man muss ja auch sagen, auch für Bochum ein sehr schicksalshaftes Spiel. Die sind dadurch nämlich abgestiegen damals.
Die sind dadurch abgestiegen, genau, runter in die zweite Liga und ja, seitdem nie wieder raufgekommen. Aber lass mich noch ein paar Worte verlieren über dieses 3-0, auch wenn du schon gedanklich vielleicht beim nächsten Themenblock bist, aber das muss man dieses 3-0 wirklich nochmal würdigen, dass dieses Auswärtsspiel, wo das Bochumer Stadion auf einmal in Rot erstrahlte, weil so viele 96-Fans schon Monate im Voraus sich die Tickets gebucht hatten und gekauft hatten und dann, glaube, weiß nicht, 12.000, 14.000 Fans von Hannover 96 mit ins Bochumer Stadion gefahren sind und wie dann die drei Tore schon in der ersten Halbzeit gefallen sind, sehr emotional. Arnold Brüching damals, der die Kapitänsbinde von Robert Enke übernommen hatte und dann trafen noch Mike Hanke, der ja wirklich auch eine sehr schwere Zeit bei 96 hatte, die selten von Erfolg gekrönt war und Sergio Pinto dann noch zum 3-0 in der ersten Halbzeit und wie dann hinterher nach Abpfiff, nach den 90 Minuten, als wir also mit diesem 3-0 drin geblieben sind in der ersten Liga, wie dann wirklich die Emotionen, und da übertreibe ich jetzt nicht, wie die Tränen geflossen sind bei den Spielern. Ich weiß noch, wie Florian Frommlowitz nach Abpfiff wieder hemmungslos geweint hat auf dem Platz. Ich kann mich noch daran erinnern, wie die Fans, die Auswärtsfans von 96 skandiert haben, immer und immer wieder, Robert Enke, du bist der beste Mann.
Und
in
am
einem Fort.
Ende das Banner und vor der Fankurve, das die Spieler hochgehalten haben.
Ganz genau, ja. Das waren wirklich Szenen.
Werde ich nie
klar,
vergessen.
Europa League, die kamen, die schönen Europa League-Jahre kamen danach. Aber doch irgendwie hatte das eine emotionale Tiefe. Da kommen die schönsten Erfolge in Europa für mich nicht dran.
Nee, es gibt wirklich nicht viele Spiele von 96. Und da reden wir jetzt auch schon von letzter Saison oder so. Oder sagen wir Anfang dieser Saison, an die ich mich erinnern kann. Also genau erinnern kann mit genauen Bildern vom Kopf und so, im Kopf und so. Aber dieses eine Spiel gegen Bochum, da kann ich mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, weil das einfach sehr bewegende Momente waren damals. Dennis, wir müssen langsam die Kurve kriegen. denn am Freitag, da spielen wir gegen den VfL Bochum und da schließt sich so ein wenig der Kreis. Und am Freitag heißt es Weiland gegen Weidand. Diesen Spruch habe ich mir schon vor der Aufzeichnung überlegt. Tom Weiland ist ein Spieler beim VfL Bochum und Henrik Weiland muss ich nicht weiter erklären, glaube ich. Wobei, wenn ich mir die Leute bei Bochum so angucke, dann gibt es vor allem einen Spieler, vor dem ich ein bisschen Schiss habe. Denn für einen Tabellen-14., und da steht Bochum gerade, hat dieser eine Spieler extrem gute Scorer-Werte. Danny Blum, links außen, 6 Tore, 8 Vorlagen. Ich hoffe, Julian Korbs Seite bleibt dicht am Freitag.
Das hoffen wir alle, ja. Vor allem die Bochumer, die haben da noch einen zweiten Stürmer. Nicht nur den Danny Blum.
Ja, jetzt kommst du, ja, leite schön zu mir über, wo es um den komplizierten Namen geht. Gar kein Problem. Ich versuche mich
dran. Wir haben uns ja noch vor der Podcast-Folge unterhalten, wie man den guten Menschen denn jetzt ausspricht.
Ich habe gerade nicht die ARD-Aussprachedatenbank vorliegen, aber ich versuche es trotzdem mal. Sylvain Jeanvoula. Vielleicht so? Sylvain Jeanvoula.
Und der hat tatsächlich schon 9 Tore geschossen. Wahnsinn,
auch
9 Tore.
Auch nicht schlecht. Und hey, das sind so die 2 herausragenden Spieler von Bochum. Und das sind ja auch Scorer-Werte, die erwartet man wirklich nicht bei einem Tabellen-14. Und es zeigt vielleicht aber auch, wie dicht zusammen gerade noch alles in der Tabelle ist. Denn mit ein bisschen mehr Glück oder weniger Pech oder was auch immer, könnte Bochum auch weiter oben stehen.
Ja, es ist natürlich alles dicht zusammen, gar keine Frage. Und deshalb sollte man jetzt auch natürlich Bochum nicht unterschätzen. Aber ich glaube, das tun die Jungs von 96 auch nicht. Ich glaube, die brennen jetzt einfach, sind heiß auf den nächsten Sieg und auf das nächste Erfolgserlebnis. Ich glaube, die haben so ein bisschen Geschmack daran jetzt gefunden. Und darauf hoffe ich jetzt eigentlich auch gerade, ja.
Ach, ganz kurze Zwischenbemerkung, Dennis.
Ja.
Wenn die Spieler des VfL Bochum mit ihrem Trainer essen gehen, ist das dann ein Reisgericht?
Oh, den schlechten Witz musst du mir jetzt mal erzählen.
Thomas
den habe
Reis.
Ich tatsächlich.
Thomas Reis heißt der gute Mann, der Trainer von Bochum.
Herr Jemine, wo hast du diesen Joke denn jetzt gerade irgendwie aus den Untiefen
Nein,
des Internets herausgesucht?
Nein, den habe ich mir spontan ausgedacht. Den habe ich mir ganz spontan ausgedacht.
Ach komm.
Wirklich?
Naja gut, also damit ist dein Witze-Repertoire für diese Folge bitte erschöpft. Keine schlechten Witze mehr von dir.
Der ist auch erst seit September Trainer in Bochum.
Thomas Reis, ja. Was hat er vorher gemacht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wen er vorher trainiert hat.
Er war vorher Jugendtrainer, auch erst bei Bochum. Da hat er zum Beispiel mit der U19 einen sehr ordentlichen Punkteschnitt von 2,12 Punkten pro Spiel eingefahren, ist dann gewechselt für 3 Jahre 2016 zum VfL Wolfsburg zu der U19 und hat dort in 91 Spielen auch einen Punkteschnitt von 2,24 Punkten. Ja, es ist Jugendbereich, aber das sind schon sehr, sehr ordentliche Werte, die man so einfahren kann, was den Punkte pro Spielschnitt angeht.
Definitiv, ja. Deshalb achtsam sein gegen Bochum und was mich ja mal freuen würde, wenn wir tatsächlich die ersten Minuten ausnahmsweise mal nicht verschlafen, da sehe ich noch ganz, ganz großes Potenzial, wenn wir einfach mal ab der ersten Minute richtig wach auf dem Platz stehen und uns nicht wie gegen Aue, nicht wie gegen Darmstadt dann mal wieder so ein frühes Ei da selbst reinlegen, das wäre schon mal ein großer Fortschritt.
Kleiner Schlenker zurück zum Marvin Ducksch-Interview, der hat nämlich 2 Sachen gesagt. Die erste Sache ist, wir brauchen Kontinuität und die zweite Sache ist, wir haben noch keine feste erste Elf gefunden. Glaubst du, dass nach diesem 3-2-Erfolg jetzt gegen Aue vielleicht sogar die gleiche Elf wieder auflaufen könnte von Beginn an?
Spricht erstmal ad hoc wahrscheinlich nichts dagegen, aber Marcel Franke kommt ja auch wieder zurück nach seiner Gelb-Rot-Sperre, richtig?
Ja, ich dachte, der war verletzt.
Du hast recht. Siehst du, da habe ich mich gefreut vorhin.
Ja.
Ja, gut. Streichen wir das, liebe Hörer. Marcel Franke kommt leider nicht zurück. Richtig, Verletzung, da war ja was. Sorry. Genau, wir müssen mit dieser Innenverteidigung Anton Ehlers tatsächlich jetzt erstmal weiterspielen, wenn wir natürlich keinen jungen Spieler wie den Tim Weilbrecht hochziehen und das wird ja anscheinend von Kotschak nicht gemacht. Das heißt, Anton und Ehlers werden weiter in der Innenverteidigung so spielen, weil eben Anton und Ehlers die beiden einzigen fitten Innenverteidiger sind, die wir zurzeit haben. Und deshalb wird wahrscheinlich in der Abwehr nicht umgestellt. Albornoz super Spiel gemacht. Korb rechts spielt allein schon deshalb, weil Jung ja auch verletzt ist. Ja,
bis Jahresende. Was sich natürlich dramatischer anhört, als es ist. Weil wir haben ja schon Mitte Dezember, aber ja. Bis Jahresende.
Die einzige Sache, die man vielleicht diskutieren kann, ist, ob man jetzt den Stendera noch irgendwie wieder im Mittelfeld unterbekommt. Der ist ja auch, der hatte ja seine Gelb-Rot-Sperre und war dann ja auch jetzt wieder im Kurzeinsatz gegen Aue, ganz genau. Und ja, aber auf der anderen Seite würde ich persönlich jetzt von meinem Gefühl erstmal sagen, wir fangen wieder mit der gleichen Truppe an, weil es eben so gut geklappt hat.
Denke ich auch. Dann lass uns doch einmal vorsichtig in die nähere Zukunft von Hannover 96 blicken. Was tippst du für das Auswärtsspiel in Bochum am Samstag 18.30 Uhr?
Wenn ich jetzt tatsächlich einen Sieg tippen würde, ich weiß gar nicht mehr, wann wir zuletzt 3 Siege in Folge hatten. Und es wäre zu schön. Deshalb tippe ich es einfach mal. 1:0 für Hannover 96.
Ich werde meinen inneren Optimisten wieder ausgraben, wobei der ist gar nicht so weit unter der Oberfläche verschwunden nach den letzten beiden Spielen. Ich grabe ihn aus und sage, wir gewinnen 3:1. Das ist mein Tipp.
Habe ich auch nichts dagegen, wenn du recht behältst. Hauptsache 3 Punkte wäre schön.
Also ich gebe dir auch eine Begründung dazu. Meine Begründung dazu wäre nämlich, wir haben gegen Pauli immerhin mal einen Sieg eingefahren. Wir haben gegen Aue Moral gezeigt und leichte spielerische Verbesserungen nochmal drin gehabt. Und ich glaube, jetzt ist so ein bisschen der Knoten geplatzt und wir können vielleicht auch mal wieder mit ein paar Toren Vorsprung gewinnen. Jetzt zeigt sich die Qualität so richtig. Das ist mein Tipp. Darum, mit 2 Toren Vorsprung gewinnen wir gegen Bochum.
Hört sich sehr gut an. Abschließende Grüße möchte ich an dieser Stelle noch einmal loswerden. Und zwar natürlich an André. Danke für deine Sprachnachricht. Hört auch gerne mal bei dem anderen 96-Podcast rein. Vorwärts nach weit. Auch immer wieder hörenswert. Und tatsächlich freue ich mich, dass ihr, liebe Hörer, uns die Treue haltet. Wie gesagt, es gibt 2 Podcasts in Hannover. Beide sind hörenswert, sowohl wir als auch Vorwärts nach weit. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei uns. Und Christian, du willst ja sicherlich, wie ich dich kenne, die Abmoderation machen.
Ja, also vielleicht nochmal darauf bezogen. Ich habe jetzt von dir vor einigen Tagen oder vor einer Woche oder so mal aktuelle Hörerzahlen vorgelegt bekommen. Und muss sagen, da war ich ganz schön überrascht, wie viele Leute uns tatsächlich zuhören. Ich hätte nicht mit so vielen von euch gerechnet. Darum auch von mir ein deftiges Dankeschön, dass ihr alle in dieser großen Zahl uns zuhört. Das ist mir eine große Ehre und ich freue mich sehr.
In dem Sinne, macht's gut. Auf einen Auswärtssieg gegen Bochum. Bis bald.
Bis zum nächsten Mal. Und das kann ich vielleicht noch zum Abschluss ankündigen. Wobei ich sollte keine Versprechungen machen, die ich nicht einhalten kann. Aber nee, nach dem 17. Spieltag, da wollen wir mal so ein bisschen eine Zwischenbilanz ziehen und wollen das auch gerne in größerer Runde machen. Also wir sehen mal zu, dass wir uns ein paar Leute in die Runde dazu holen, die mit uns die erste Hälfte der Saison analysieren. Das dann nach dem nächsten Spiel gegen Bochum. Bis zum nächsten Mal, macht es gut.
96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.